Einen wunderschönen Vormittag auch von mir. Ich grüße euch herzlich zur Wortbetrachtung. Ihr werdet wissen oder euch erinnern, wir sind ja im Korintherbrief unterwegs. Heute haben wir einen Abschnitt aus Kapitel 2 und ich sage euch ganz ehrlich, direkt am Anfang, es geht um die Weisheit Gottes, ein gigantisches Thema, in jeder Hinsicht. Und ich fühlte mich schon in der Vorbereitung und auch jetzt so, als ob man mich als Nichtschwimmer in einen Ozean geworfen hat, aber im positiven Sinn bitte, ja. Die Weisheit Gottes, ein gigantisches Thema. Wie soll ich darüber reden? Natürlich, und das möchte ich jetzt vorweg schicken, ist alles, was ich heute sage, nach bestem Wissen und Gewissen aus dem Wort Gottes, aber es wird trotzdem stümperhaft. Wie kann ich die Weisheit Gottes hier innerhalb von einer Dreiviertel oder einer Stunde beleuchten? Nun, im Kontext, wir haben in der letzten Predigt gehört, dass Gott es ist, der Menschen erwählt, beruft, letztlich auch rettet und dass wir Menschen uns überhaupt nichts einzubilden haben. Das war so ein bisschen das Problem der Korinther, wir haben es gerade in der Einleitung auch gehört. Und Paulus antwortet heute nochmal in spezieller Weise in diesem Abschnitt, den wir lesen werden, auf diese Problematik. Ich möchte einleiten mit zwei ganz kleinen Geschichten. Zum einen erinnere ich mich, dass meine Großmutter mütterlicherseits, die Baujahr 1904 war, ist jetzt schon beim Herrn, mir und uns in der Kindheit erzählt hat von der Kriegs- und Nachkriegszeit. Ich rede vom Zweiten Weltkrieg. Und sie sprach als gläubige Frau und sagte, damals gab es eine große Not, es gab keine Brüder. Die Männer waren weg. Die Gemeinschaften, die stattfanden, die Stunden, so sagten sie damals, die Hauskreise, die Versammlungen, waren sehr klein, sehr bescheiden und sie liefen in der Regel so ab, dass eine dieser Babuschkas, dieser Omas, handgeschriebene Ausschnitte aus der Bibel vorlas, eher stotterte, weil sie natürlich keine Bildung hatten. Und wisst ihr, das Eigentliche, was meine Oma dann immer hinzufügte, war, Gott hat aber gesegnet und gewirkt und Menschen kamen zum Glauben. Unwahrscheinlich. Ich stelle mir das bildlich vor. Da sitzt also eine 75-jährige oder 70-jährige Oma, kann kaum lesen, stottert von einem handgeschriebenen Zettel irgendwas herunter, und Menschen beugen ihre Knie vor Gott und bekehren sich. Ich sehe buchstäblich, wie viele von uns in unserer heutigen Welt müde lächeln würden, wenn sie das sehen oder hören. Gott wirkte aber. Das vielleicht als Einleitung zur Weisheit Gottes, über die es heute gehen wird. Die zweite kleine Geschichte, ich lese den Bericht von Licht im Osten, ein Missionswerk, wie der Name schon sagt, aktiv im Osten, unter anderem eben in Russland, den ehemaligen GUS-Staaten und so weiter. Ein Bericht, dort schreibt eine junge Frau Folgendes. Meine blinde alte Mutter hat bei Ihnen, beim Missionswerk, Bücher bestellt. Blinde, alte Mutter hat bei Ihnen Bücher bestellt. Unter anderem das Buch Jesus, unser Schicksal. Das Paket kam an, ich ging zu meiner Mutter und stellte sie zur Rede. Warum bestellst du bitte Bücher? Sie war blind. Die Mutter, eine weise, von Gott begnadete Frau, sagte in aller Demut, Tochter, ich hätte so gerne, dass du mir daraus vorliest. Die Tochter ist ungläubig und sagt zur Mutter scherzhaft, Mutter, wenn du das wirklich willst, ich mache das, aber du bezahlst mich. Die Mutter in aller Demut und Weisheit, es ist in Ordnung, mein Kind, ich bezahle dir pro Lesestunde eine vereinbarte Summe. Die Tochter geht darauf ein und sie liest der Mutter Tag für Tag aus dem Buch Jesus, unser Schicksal. Es vergeht eine Zeit. Die Tochter beugt ihre Knie vor Gott, nimmt Jesus Christus als persönlichen Retter an und schreibt jetzt in ihrem Bericht an Licht in Osten, ich zitiere, meine blinde Mutter konnte etwas sehen, was mir verborgen geblieben war und was ich dank der Bücher nun auch erkennen kann. Ich fand das Lied gerade so toll mit den Kindern. Wer die richtigen Augen hat und die richtigen Ohren hat, der sieht und hört Dinge, die allen anderen verborgen bleiben. Darum wird's heute gehen. Nun, der Bibeltext heute, 1. Korinther Kapitel 2, Verse 6 bis 16. Wir werden ihn gleich lesen. Ich habe die Predigt überschrieben, Gottes geheimnisvolle Weisheit, ein echter Geheimtipp. Es geht also um Gottes Weisheit und ich habe hier 5 Unterpunkte, von denen ich natürlich weiß, jeder dieser Punkte bedarf einer eigenen Predigt, einer eigenen Betrachtung, weil einfach so groß, weil so gigantisch. Wir haben es in der Einleitung schon zum Teil gehört. Die Punkte wären Gottes Weisheit in der Schöpfung, Gottes Weisheit in der Erwählung, Bewahrung und Führung seines Volkes Israel, Gottes Weisheit in der Vorbereitung und dem Vollbringen des ewigen Heils, Gottes Weisheit im Bau und in der Vollendung seiner Gemeinde und abschließend Gottes Weisheit im himmlischen Jerusalem. Und wenn wir es zeitlich dann noch schaffen, werden wir uns, weil im Text vorhanden, noch die Punkte anschauen. Diese Weisheit ist verborgen für die kluge Welt und ihre Mächtigen und Gottes Weisheit ist offenbart der Gemeinde Jesu Christi. Ich bitte euch aufzustehen, wir lesen den Text 1. Korinther Kapitel 2, Verse 6 bis 16 und beten dann noch mal kurz. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer, der ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wort, danken dir für dieses gewaltige Thema der göttlichen Weisheit. Herr, wir beugen uns vor dir, erkennen an, was und wie könnten wir dazu sagen? Aber danke für dein Wort, danke für deinen guten Geist, der uns lehrt, der uns hineinführt in deine Tiefen. Und so beten wir einfach um dein Wirken jetzt im Reden und auch im Hören. Verherrliche dich, Herr Jesus. Amen. Bitte nimm Platz. Paulus beginnt den Abschnitt mit dem Satz: Wir reden aber Weisheit. Nun, Kontext ist wichtig, das hören wir immer wieder hier von vorne. Wenn hier ein Satz beginnt, aber, dann ist ja klar, dass vorher etwas passiert ist, vorher etwas geschehen ist oder vorher etwas stand. Ihr kennt das von euch selbst, nicht? Wenn jemand etwas sagt und ihr seid nicht einverstanden, was sagt ihr? Aber. Paulus beginnt also mit einem Wir reden aber Weisheit, weil er sich mit dem Vorwurf konfrontiert sah, dass seine Predigt des Evangeliums Christi zu einfach, ja gar töricht wäre. Davon haben wir in den letzten Predigten schon einiges gehört. Mit dem heutigen Abschnitt antwortet der Apostel und widerlegt die Vorwürfe mit dem Thema der göttlichen Weisheit. Er beginnt also mit den Worten, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, andere Übersetzungen sagen unter den Reifen. Paulus will sagen, es mag vielen vorkommen, dass die Botschaft vom Kreuz töricht klingt, ja sogar töricht ist, aber, und das ist jetzt seine Antwort auf den Vorwurf, aber diese Botschaft ist die pure Weisheit Gottes. Sie muss nur erkannt werden. Und ihr, liebe Korinther, seid da auf einem falschen Gleis. Dafür muss das Herz reif sein. Das Herz muss vollkommen sein. Der Geist Gottes muss Zugang haben zum Herzen, damit diese Weisheit erkannt wird. Damit ein Mensch das überhaupt sehen kann. Das richtige Auge, das richtige Ohr, wie vorhin gesungen. Nun, das Ziel der Predigt ist, kurz und knackig, wir gemeinsam sollen bitte die Herrlichkeit der überragenden Weisheit Gottes erkennen. Sie soll heute in den Fokus gerückt werden und als Ergebnis daraus wir gemeinsam und alle, die dann zugeschaltet sind und später hören werden, eine demütige Haltung vor Gott einzunehmen, ohne Einbildung auf weltliche Größen. Es wird also um Weisheit gehen, deshalb eine Definition. Sicher nicht ganz einfach. Ich habe versucht, das in einen Satz zu packen, viele Definitionen angesehen und das ist so das Ergebnis daraus. Weisheit ist ein tiefgehendes und wirkliches Verständnis von Zusammenhängen in der natürlichen, der gefühlten und der geistlichen Wirklichkeit und das daraus resultierende richtige Verhalten in der richtigen Situation oder in der jeweiligen Situation. Das Ganze jetzt nochmal vereinfacht. Weise ist jemand, der wirklich Bescheid weiß und deshalb das Richtige tut. Und da geht's schon los. An der Stelle merken wir schon, da hapert's. Und zwar gewaltig, wenn wir ehrlich sind. Wirklich Bescheid zu wissen und dann deshalb das Richtige tun, das ist ja genau unser Problem, das Problem des Menschen. Wir bilden uns ein, wirklich Bescheid zu wissen, aber übermorgen müssen wir feststellen, ich lag total falsch. Jemand sagte mal zu Recht, Wissenschaft ist der letzte Stand des Irrtums. Den Satz habe ich mir vor Jahren aufgeschrieben, gefällt mir. Wissenschaftler behaupten heute stock und steif, wir haben es jetzt. Das ist die Wahrheit. Um dann eine Zeit später festzustellen und zu sagen, nee, jetzt haben wir die Wahrheit. Das von gestern war doch nicht so ganz. Und so geht es weiter. Wir leben in einer Zeit, von der man sagt, jedes zweite Jahr verdoppelt die Menschheit ihr Wissen. Also ihr theoretisches Wissen. Durch die Digitalisierung haben wir global, weltweit gesehen, gigantische Möglichkeiten, die es nie gab. Und so sammeln wir Wissen an. Jedes zweite Jahr verdoppelt sich das. Aber werden wir deshalb weise? Wir werden feststellen, nein, ganz sicher nicht. Viel Wissen ist noch lange nicht Weisheit. Schauen wir uns den ersten Punkt an, Gottes Weisheit in der Schöpfung. Wie vorhin schon gesagt, nur ein kurzer Überflug jeweils pro Punkt, weil wir nicht die Zeit haben. Es ist in der Einleitung schon angeklungen. Gott hat alles unbegreiflich weise geschaffen und geordnet. Schauen wir vielleicht hier die erste Folie an. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von einer Schneeflocke unter dem Mikroskop. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, aber mich begeistern solche Dinge unwahrscheinlich. Ich schaue dann aufs Detail und denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Eine Schneeflocke von Milliarden, sie fällt, ist nur einen Augenblick da, taut auf und ist wieder weg. Und doch ist sie so ein Kunstwerk. Das ist doch unwahrscheinlich. Wer macht sich denn bitte so eine Mühe, ein winziges Teilchen aus Eiskristallen so kunstvoll zu gestalten? Siehe hier, nicht Pinsel und so. Gigantisch. Stefan, nichts gegen das Bild. Ja? Aber wenn ich die Schneeflocke sehe, vergesse ich dein Bild. Gigantisch. Die mikroskopische Welt. Die sehen wir ja normalerweise nicht mit den Augen. Da brauchen wir ein besonderes Auge, wie die Kinder gesungen haben. In dem Fall ein Mikroskop, um Dinge zu sehen, die so gigantisch und wundervoll sind, obwohl sie mikroskopisch klein sind. Dann gibt es aber auch das Gegenteil davon, den Makrokosmos. Nun, da verliere ich mich ja komplett. Erstens kenne ich mich da kaum aus oder gar nicht. Zum anderen ist das einfach so gigantisch, dass ich da wirklich komplett kapituliere. Ich muss mit dem Psalmisten Psalm 92 einfach ausrufen, Psalm 92, 5 und 6, denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun, über die Werke deiner Hände juble ich. Wie groß sind deine Werke, Herr, sehr tief sind deine Gedanken. An der Stelle vielleicht eine Empfehlung in Klammern gesetzt. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich schicke niemanden in YouTube los, weil es ist natürlich viel Müll da. Aber wenn du dir vielleicht mal ein Video anschauen willst, einen kleinen Film, das Universum Größenvergleich 3D, so heißt es. Wenn ihr wollt, schicke ich euch den Link. Dort werden die Planeten in Größen dargestellt. Irgendwann kommt dann die Erde, nicht dieser wunderschöne blaue Planet. Dann kommt die Sonne, die schon so gigantisch ist im Vergleich, aber dann hört's nicht auf. Dann kommen Planeten immer größer, immer größer, immer größer. Im Vergleich verschwindet die Erde plötzlich komplett, weil sie im Größenvergleich gar nicht mehr in Erscheinung tritt. Und es scheint gar nicht mehr aufzuhören. Ein gigantisches Universum und das nicht chaotisch, sondern geordnet, alles nach Gottes Plan. Ja, ihr seht die Folie bereits, unser schöner blauer Planet, die Erde. Also ich lese natürlich nur die Berichte, nicht? Wenn dann Astronauten im Weltall waren und die Erde so von oben gesehen haben. Ich habe noch keinen Bericht gelesen, dass jemand langweilig dahinschaute. Auch die gottlosen Astronauten, die an Gott jetzt nicht glauben, kommen zurück und sagen, ich war begeistert, wenn ich diesen Planeten anschaue. Nun, es gibt natürlich einzelne Ausschnitte auf diesem Planeten. Schauen wir uns das nächste Bild nochmal kurz an. Ja, da war ja die Jugend, glaube ich, irgendwo in der Nähe jetzt. Schöne Grüße übrigens. Wir waren vor 2 Jahren auch auf dem Dachstein und haben einige Bilder gemacht. Gigantisch. Wirklich. Es führt uns zur Anbetung, wenn wir die Schönheit der Schöpfung Gottes sehen. Und ich kann es euch nicht ersparen, natürlich wir Menschen. Ja, und damit das nächste Bild bitte. Ein Wunderwerk Gottes. Jedes Mal, wenn ich ein Baby sehe, mein Herz schlägt höher, weil es einfach ein Wunder ist. Schöne Grüße an Gärtners. Ja, Gratulation zum Baby. Gottes Wunderwerk, einfach wunderschön. Psalm 139. Ich preise dich darüber, Herr, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Jetzt müsste man ja eigentlich bei jedem dieser Punkte in die Tiefe gehen, nicht? Und das Wunder des menschlichen Körpers oder des Wesens überhaupt anschauen. Es ist ja nicht nur der Körper, es ist die Seele, es ist der Geist, ein Wunder Gottes. So, wenn wir jetzt also die Schöpfung insgesamt sehen, in aller ihrer Komplexität, wie Stefan vorhin schon sagte, die ja zusammenhängt, das Ganze arbeitet ja zusammen, wie ist sowas möglich? Es ist deshalb möglich, weil Gott Naturgesetze geschaffen hat, sie festgelegt hat, nicht ein Gesetz festgelegt hat, er ist der Gesetzgeber und er hat es festgelegt, wie es abzulaufen hat. Und es läuft bis heute, trotz aller Katastrophen, die wir Menschen immer wieder anrichten. Nur ein Beispiel. Ich schaue mir Aufnahmen oder Berichte über Vulkane an. Etwas, was mich schaudern lässt, was für Kräfte da freigesetzt werden. Tausende, Millionen von Tonnen von Lava strömt aus der Erde, aber die Erde dreht sich ganz normal weiter. Da verschieben sich große Massen in der Kugel aus dem Erdinneren, ist übertrieben, irgendwo aus der Kugel heraus. Es verschiebt sich, es entstehen neue Berge. Die Erde dreht sich nach Gottes Plan weiter. Sommer und Winter, Hitze und Kälte, Tag und Nacht. Gott hat Gesetze festgelegt, die funktionieren, weil er die Weisheit hatte. Weil er alles bis ins Detail durchdacht hat. Jeder, der von euch mal konstruiert hat oder es versucht hat oder mit Konstrukteuren gesprochen hat, der weiß, wie kompliziert sowas sein kann. Ich bin immer wieder mal in größeren Werken unterwegs gewesen und habe große Anlagen gesehen, Produktionsanlagen. Da wird vorne irgendwo ein Sack Kunststoffbrösel reingekippt und hinten kommen fertige Kunststoffteile raus. Eine Straße, die vielleicht 20, 25 Meter lang ist. Ich stehe davor und ich bin echt total angetan von. Was für eine Beleidigung wäre das jetzt, wenn ich mich da hinstellen würde, so als dumme Laie, sorry, das Ding ist über Nacht plötzlich entstanden und das läuft. Der Konstrukteur wäre zutiefst beleidigt, weil er vielleicht Jahre gebraucht hat, jedes Detail durchgedacht hat, damit das so möglich ist. Dabei ist es ja im Vergleich, sorry an alle Ingenieure, ein Witz, wenn wir die Welt, die Komplexität der ganzen Welt sehen und wie sie funktioniert. Gott hat alles bis ins kleinste Detail durchdacht. Er hat alles unter Kontrolle und es läuft. Ich habe an ein Glaubenslied denken müssen. Wir haben das früher mal im Chor gesungen. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderung voll nicht, wie ich dich erheben soll, mein Gott, mein Herr und Vater. Ist wirklich wahr. Schauen wir uns den nächsten Punkt an. Gottes Weisheit in der Erwählung, der Bewahrung und der Führung seines Volkes Israel an. Gott erwählt in seiner unbegreiflichen Weisheit das kleinste aller Völker damals, 5. Mose 7, Vers 7. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr euch sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Und hier an dem Punkt erkennen wir schon einen Teil der Weisheit Gottes. Gott setzt nicht auf menschliche, weltliche Größen, wie wir das typischerweise machen würden. Er macht paradoxerweise genau das Gegenteil. Er sucht sich das Geringste aller Völker aus. Wir sehen hier auf dem Bild, soll Mose darstellen, wie er den Stab über das Wasser streckt nach Gottes Verheißung und wie das Meer sich teilt und das Volk Israel von Gott bewahrt trockenen Fußes hindurchgeht. Die Bibelleser wissen, was danach passierte, wie Gott die Ägypter endgültig vernichtete. Nun, Gott beruft also Abraham, Isaak, seinen Sohn, Jakob, den Enkel, und dann wird aus Jakob Israel, der Stammvater oder der Erzvater des Volkes Israel, wir kennen die Geschichte. Gott bewahrt sie in aller Not und führt sie bis in die Neuzeit. Ich habe da zwei Verse aus Jeremia, Verse 10 und 11 im Kapitel 31. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen. Also spätestens jetzt bitte werdet wach und hört zu. Wir sind nämlich die Nationen. Ja? Wir sind nicht, oder sollte jemand aus dem Volk Israel sein, bitte ich um Entschuldigung. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Herr, der Israel zerstreut hat, er wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Im Mai haben wir hoffentlich alle mitbekommen, feierte der Staat Israel sein 75-jähriges Bestehen. Eine sehr bewegende Geschichte, so stand es dann auch im ZDF-Bericht. Der erste Premierminister David Ben-Gurion hat am 14. Mai 1948 den Staat Israel ausgerufen. Eine unwahrscheinliche und bewegende Geschichte, vorher durch die Zerstreuung des Volkes und dann sammelt Gott sie wieder. Eine unwahrscheinlich bewegende Geschichte des Staates Israel, aber Gott steht zu seinem Wort. Er bewahrt sein Volk. Nun, wofür das Ganze? Was war Gottes Ziel? Natürlich hat er speziell mit seinem irdischen Volk besondere Ziele, aber für uns, die wir nicht aus dem Judentum kommen, für die Heiden, gibt es ja ein ganz anderes Ziel, was Gott verfolgte. Nächster Punkt, Gottes Weisheit in der Vorbereitung und dem Vollbringen des ewigen Heils. Also gleich nach dem Sündenfall wissen wir als Bibelleser, gibt Gott die Verheißung auf einen Erlöser. In Kapitel 3, Vers 15 im ersten Buch lesen wir schon, dass Gott sagt, es wird ein Erlöser kommen und er wird dir, Satan, du Schlange, er wird dir den Kopf zertreten. Du wirst ihn zwar in die Ferse stechen, aber er wird dich vernichten. Der Erlöser wird kommen. Dann wissen wir, dass Gott seinem Volk sein Gesetz gibt. Welches Ziel? Auch hier verbirgt sich Gottes Weisheit. Nun, sein Gesetz gibt er deshalb, damit wir Menschen überhaupt erkennen, dass wir sündhaft sind und letztlich verloren. Das Gesetz offenbart die Sünde, deckt unseren verlorenen Zustand auf. Und dann lesen wir, wie jahrhundertelang Gott in seiner Weisheit, Liebe und Geduld seinem Volk nachgeht. Immer wieder und immer wieder ruft er sie zur Umkehr auf. Leider sind alle diese Versuche gescheitert. Es scheiterte an dem sündigen und halsstarrigen Herzen des Volkes, bis Gott schließlich durch Jesaja sagen lässt, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergießen. Das sagt Gott, dass wir schnell mal ermüden, wenn uns jemand nervt. Das kennen wir ja, oder? dass ein allmächtiger Gott sagen muss, du hast mich mit deinen Sünden ermüdet. Das spricht Bände. Es war klar, die Menschen brauchen einen Erlöser. Er muss gerecht sein, er muss heilig sein, er muss sündlos sein, er muss aus einer anderen Welt kommen, um sie da herauszuholen, sonst haben sie keine Chance. Und dann lesen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus, das Lamm Gottes. Der Messias kam nach Gottes Plan nicht, und jetzt geht's wieder weiter mit der Weisheit Gottes, er kam nicht in Glanz und Gloria, sondern er kam in einem Stall zur Welt. Schon wieder. Nicht das geringste aller Völker erwählt. Dann kommt der Sohn Gottes selbst vom Himmel und wird in einer Krippe im Stall geboren. Weisheit Gottes kontra Klugheit der Welt. Jeder von uns hätte das anders gemacht. Jesus Christus begann seinen Dienst und sagte, er sagte sehr eindeutig, nicht einmal, er wäre gekommen für die Schwachen, für die Verlorenen, für die Sünder. Und die Elite seiner Zeit erkannte Jesus Christus, den Messias, nicht. Man hat ihn abgelehnt, verspottet, misshandelt, unschuldig zu Tode verurteilt. Jesus Christus, ihr seht das auf dem Bild, eine Darstellung von Golgatha. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber vielleicht. Jesus Christus nahm alle Schuld und Sünde der Menschheit auf sich und hat den Zorn Gottes und dessen schreckliches Gericht ein für allemal getragen. Hier wird der Höhepunkt der Weisheit Gottes erreicht. Für uns Menschen. Gott tut hier etwas, was für die ganze Welt, und wir haben das in den Predigten vorher gehört, Torheit, entweder Anstoß oder Torheit war. Wie ist sowas nun möglich? Das kann nicht möglich sein. Das kann nicht möglich sein, dass ein Gott auf die Erde kommt, Mensch wird und für seine Feinde, die ihn abgelehnt haben, stirbt. Am Kreuz von Golgatha rief Jesus, es ist vollbracht. Dann starb er. In 2. Korinther, das werden wir sicherlich in den Predigten in der Zukunft dann nochmal genauer hören, 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Ich weiß nicht, ob du das hier erkennst. Also hier geht es nicht nur darum, dass Jesus deine und meine Sünde auf sich nahm. Ich lese hier etwas viel Größeres. Den, der Sünde nicht kannte, dem hat er die Sünde der Welt auferlegt. Nein, steht hier nicht. Den hat er zur Sünde gemacht. Und wisst ihr, das ist der absolute Gipfel. Mehr geht nicht. Jesus Christus wurde zur Sünde gemacht. Gott tat also so, als ob Jesus Christus als Mensch lebend auf der Erde der Inbegriff der Sünde wäre. Als ob die Wurzel aller Sünde jetzt in Jesus ist. Jesus trug nicht nur die Sünde, er wurde zur Sünde gemacht. Ja, schrecklich. Ja, schlimm. Aber auf der anderen Seite, ich kann es nicht anders sagen, jauchzt mein Herz. Das ist Weisheit Gottes, denn darin war ja die Lösung. Die Sünde musste ausgemerzt werden. Die Sünde musste im Keim erstickt werden. Wie ging das? Jesus Christus musste zur Sünde gemacht werden und sterben. Damit hat er die Sünde ein für allemal besiegt. Nun, Jesus Christus ist am dritten Tag auferstanden. Wenn ich das immer wieder lese und darüber nachdenke, das ist für mich wie so eine absolut top geplante und in aller Weisheit durchdachte militärische Operation. Ich weiß, es ist im Moment schwierig, solche Begriffe zu gebrauchen. Lasst mich es trotzdem machen. Das ist also ein Feind, der ausgeschaltet werden muss. Gott als Alleinweiser plant es so, dass der Feind die ganze Zeit denkt, läuft nach meinem Plan. Jesus kommt ans Kreuz. Die Römer sind meine Handlanger. Die werden ihn ans Kreuz nageln. Er ist tot. Läuft nach Plan. Gott, der Alleinweise, hat viel tiefer geschaut, viel genauer geplant, viel besser alles durchdacht. Das, was als größte Niederlage augenscheinlich aussah, wurde der größte Sieg überhaupt. Was für eine Weisheit Gottes. Das ist Weisheit Gottes, liebe Geschwister, liebe Freunde. Das, was am Kreuz wie der totale Verlust aussah, wurde zum größten Triumph. Dort sprach Jesus, es ist vollbracht. Und deshalb ging es ja auch gar nicht anders. Er war das Leben und Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag. Er ist vielen Zeugen erschienen. Und jetzt ist die ganz große persönliche Frage, ich werde sie nachher nochmal wiederholen. Hast du dich diesem Heiland der Welt schon anvertraut? Der Gipfel der göttlichen Weisheit ist der Tod Jesu Christi am Kreuz. Denn darin sind alle Feinde Gottes und vor allen Dingen unsere Feinde, die Sünde, der Satan, der Tod, besiegt. Jesus Christus ist auferstanden und du darfst dich ihm anvertrauen. Wenn du es schon hast, juble mit mir heute. Weißt du, dann ist unsere Zukunft gesichert, dann ist Gottes Weisheit uns zu Seligkeit geworden. Jesus Christus sagt, oder über ihn sagt Johannes 1, er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die, die an seinen Namen glauben. Hast du dieses Recht von Gott schon bekommen? Er wird schon bald wiederkommen, um die Seinen abzuholen. Wir schauen uns noch Gottes Weisheit im Bau und in der Vollendung seiner Gemeinde an. Ich bitte euch noch ein wenig mitzuarbeiten. Wir sind hoffentlich bald durch. Im Moment einer Umkehr, der Bekehrung, so sagt die Bibel, zu Jesus wird jeder Mensch, so sagt es die Heilige Schrift, durch den Heiligen Geist in den Leib Jesu Christi hineingetaucht oder getauft. Das zeigt übrigens ein Täufling dann auch, wenn er getauft wird. Ich bin schon in den Leib Jesu Christi hineingetauft durch den Heiligen Geist und jetzt zeige ich es auch in der Wassertaufe. Es gibt noch andere Symbolik, ihr habt das bei der Taufe kürzlich erst gehört. Man spricht an der Stelle auch von Geistestaufe oder von der Wiedergeburt. Der Geist Gottes macht hier ein Wunder. Er taucht Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehren, in den Leib Jesu Christi hinein. Alle diese Menschen, alle Erlösten, bilden seit Pfingsten die universelle oder weltweite Gemeinde. Egal, wo sie gelebt haben, wann sie gelebt haben oder leben werden, bis Jesus wiederkommt, alle Bekehrten, von Christus Erlösten, gehören zur Brautgemeinde Jesu Christi. Und wisst ihr, das Wunderbare an der Brautgemeinde, an der Gemeinde Jesu, ist, er selbst, Jesus, hat es zur Chefsache erklärt und gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das hat er gesagt zu Petrus, als Petrus dieses wunderbare Bekenntnis ablegte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sagte Jesus als Antwort, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jesus baut seine Gemeinde und wisst ihr was? Weil er, der Chef, selber baut, der Sohn Gottes selber baut, wird es auch unbedingt vollendet werden. Auch wenn wir manchmal in der Praxis denken, wie soll das nur gehen? Mich eingeschlossen. Wie soll das nur gehen? Aber der Herr wird es vollenden. Darauf können wir uns verlassen. Alle Erlösten sind auch gleichzeitig Glieder am Leib des Herrn, so sagt es die Schrift. Und damit sind sie Abgesandte in dieser Welt. Das heißt, durch sie arbeitet der Herr in dieser Welt. Jeder hat so seinen Platz im optimalen Fall erkannt, ganz persönlich. Und dann arbeitet Gott durch dich, durch mich an den jeweiligen Stellen und erreicht sein Ziel. Etwas bis dahin, und auch hierin erkennen wir jetzt wieder Weisheit Gottes, etwas bis dahin Unvorstellbares ist Wirklichkeit geworden. Ewige Erlösung ist jetzt möglich, und zwar nicht nur für das irdische Volk Gottes Israel, also für die Juden, sondern auch für die Heiden. Und ich betone das an der Stelle. Warum? Nun, weil die Schrift sagt, wir hatten vorher keinen Anteil. Lest dazu mal Epheser Kapitel 2. Wir waren entfremdet, wir waren weit entfernt, wir hatten keinen Anteil. Wir waren buchstäblich nicht kompatibel. Ja, für die jungen Leute, ihr kennt das alle. Ja, ich habe das ständig irgendwie. Ja, ich habe hier einen Mac und der funktioniert bei bestimmten Sachen nicht oder andersrum. Da habe ich immer Probleme, weil sich die Programme nicht können. Ja, das ist nicht kompatibel, zwei Welten irgendwie. Noch viel größer und viel stärker war es in der Beziehung der Heiden zu Gott. Wir waren gottlos im wahren Sinne des Wortes. Wir waren entfremdet. Wir hatten keinen Anteil an Gottes Reich. Wir waren so weit weg, wie man sich das nur vorstellen kann oder gar nicht vorstellen kann. Und dann passiert etwas in Jesus Christus, durch Gottes Weisheit geplant und umgesetzt. In Jesus ist jetzt ewige Erlösung möglich, für beide. Jesus Christus bricht den Zaun ab, der dazwischen war, lesen wir in der Schrift, der zwischen dem Volk Israel und den Heiden war. Da war ja Feindschaft. Nicht? Die Juden, die hatten ja mit den Heiden überhaupt keine Gemeinschaft. Das ging ja gar nicht. Selbst in der ersten Gemeinde lesen wir noch von diesen Problemen, die da aufpoppten. Da war nichts gemeinsam. Jesus Christus bricht diesen Zaun ab. Er bricht diese Feindschaft ab. Und für beide ist jetzt ewige Erlösung in ihm möglich. Im Kontext, sie beide, ob jemand aus dem Judentum sich zu Jesus Christus bekehrt, als messianischer Jude heute Jesus verherrlicht, oder aus den Heiden, ganz egal wo er herkommt, oder du herkommst, sie beide in Christus vereint wissen, wir selbst sind schwach. Wir selbst bringen nichts mit ins Reich Gottes, was irgendwie Sinn machen würde. Das haben wir in den vorherigen Predigten gehört. Kein Mensch kann sich irgendwas einbilden. Vor Gott wird sich kein Mensch rühmen, weil er selbst irgendwas mitgebracht hätte. Nein, wirklich nicht. Sie wissen beide, sie sind schwach, sie gehören nicht zur Elite der Welt, aber durch sie wirkt Gott und baut sein Reich. Etwas Wunderbares. Gottes Weisheit im himmlischen Jerusalem, und damit kommen wir so langsam auf die Zielgerade. Der Bräutigam Jesus Christus, nachdem er auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, hat er vorher noch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich werde wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ein wunderbares Versprechen, mit dem jeder wiedergeborene Christ lebt. Mit dieser Hoffnung lebt jeder Christ in dieser Welt. Mein Heiland, mein Herr, wird bald kommen und mich nach Hause holen. In das himmlische Jerusalem. Dazu lesen wir in 1. Korinther 15 einiges. In anderen Stellen, wo es um die Entrückung geht. Jesus Christus wird kommen und er wird die Seinen entrücken. Und wisst ihr, was dann ist? In der Vorbereitung bin ich auf die Geschichte von der Königin Saba gekommen, die zu Salomo kam. Als Bibelleser kennt ihr diese Geschichte, nicht? Also eine Königin, die in einem weit entfernten Land lebt, hört plötzlich das Gerücht, es gibt da ein Volk Israel und da gibt es einen König, der heißt Salomo. Alle Welt spricht von seiner Weisheit und das ist so markant, das ist so stark, dass es sie zu Hause nicht hält. Diese Frau, diese Königin, bleibt nicht zu Hause. Sie packt eine Riesenkarawanne und zieht nach Israel. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich will nur einen Satz wiederholen, den sie später Salomo gegenüber sagt. Als sie seine Weisheit erprobt hat, als sie in den Tempel kam und sah, wie er Gottesdienst verrichtet, da verschlug es ihr den Atem, so sagen es einige Übersetzungen. Und dann kommt dieser Satz. Mir wurde die Hälfte nicht gesagt. Also alles, was ich vorher von dir gehört habe, Salomo, das ist noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich hier wirklich sehe. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Nun, diese Geschichte kam mir, das nächste Bild bitte, als ich über das ewige und herrliche und neue Jerusalem nachdachte. Wisst ihr, es gibt Menschen, die sehr törichte Dinge von sich geben. Manchmal sogar sehr frech. Ich höre immer wieder irgendwelche Interviews. Ungläubige sagen dann so ganz salopp, in den Himmel will ich gar nicht, da ist es langweilig. Sorry, das ist nicht nur dumm, das ist frech gegenüber Gott. Und das ist vor allen Dingen deshalb dumm, weil das überhaupt nicht stimmen kann. Eine Königin von Saba hört von der Weisheit Salomos, kommt, ist die ganze Zeit perplex. Sie kriegt sich gar nicht mehr ein. Sie kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus und sagt, die Hälfte wurde mir gar nicht gesagt von dem, was ich gehört habe. Und das ist nur Salomo. Wenn wir von der Herrlichkeit unseres Herrn und Gottes reden, wenn wir von seiner Weisheit reden und darüber nachdenken und das neue Jerusalem mit einbeziehen, dann müssen wir zu einem einzigen Schluss kommen. Wir alle, hoffentlich, stehen wir alle eines Tages vor diesem herrlichen Thron in diesem neuen Jerusalem. Wisst ihr, was wir machen werden? Keine Sekunde wird es uns langweilig, weil alles, was wir bisher über das neue Jerusalem, über Gottes Reich gehört haben, das ist nur ein klitzekleiner Bruchteil. Wir werden die Ewigkeit benötigen, um diese Weisheit Gottes zu erkennen, wie sie sich entfalten wird. Diese Größe ist schier unfassbar. Deshalb wird es ganz sicher nicht langweilig. Und deshalb, ja, an alle, die vielleicht zuschauen und diese Meinung bisher hatten, vergiss es bitte ganz schnell. Du wirst, wenn du dort ankommst, vor dem Thron des ewigen Gottes, aus dem Staunen nicht herauskommen. Und du wirst anbetend mit allen anderen vor diesem Gott niederfallen, vor dem Lamm niederfallen und du wirst anbeten. Offenbarung 7, Verse 9 bis 12. Johannes schreibt, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus allen Stämmen, aus allen Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie haben es nicht einmal gesagt. sondern die Anbetung findet in Ewigkeit statt, weil sie aus dem Staunen nicht herauskommen. Gottes Weisheit, unergründlich für uns. Und wisst ihr, Paulus macht das ja nicht zufällig an dieser Stelle. Er möchte den Korinthern helfen, von diesem falschen Gleis herunterzukommen, aufs richtige Gleis zu kommen. Sie haben sich nämlich viel auf sich selber eingebildet, wir haben es vorhin schon gehört. Und Paulus möchte darstellen und sagen, eure Errettung in Jesus Christus, unsere gemeinsame Errettung in Jesus Christus, ist der Peak der Weisheit Gottes. Und die Weisheit Gottes umfasst buchstäblich alles. Und du, kleiner Mensch, auch du, Christ, bitte bedenke, du selbst bringst gar nichts mit. Alles ist durch Gottes Weisheit geplant und in Jesus Christus gegeben. Gottes Weisheit verborgen für die kluge Welt. Da lesen wir in den Versen 8 bis 9 und Vers 14. Ich werde das jetzt nicht mehr wiederholen, die Zeit läuft uns davon. Wir haben es vorhin gehabt, den Text. Hier kommt ein Satz vor, ich möchte ihn kurz wiederholen. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich möchte ihn deshalb besonders erwähnen, weil es dir vielleicht so geht wie mir auch. Ich bin jetzt seit einiger Zeit Christ und ich kann euch gar nicht sagen, wie häufig ich diesen Satz falsch zitiert bekommen habe. Dieser Satz wurde aus dem Zusammenhang gerissen und wurde oft gebraucht, um auf die Herrlichkeit in der ewigen Welt Gottes zu verweisen. So nach dem Motto, da wird es so herrlich sein, kein Auge hat es gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen. Das kann schon sein, aber dieser Satz hier sagt das ja nicht. Im Zusammenhang spricht dieser Satz von der Weisheit Gottes, die in Jesus Christus mündete und ist, die Rettung in Jesus Christus, die Gottes Weisheit so geplant hatte, das ist etwas, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und in keines Menschen gekommen ist. Kein Mensch hätte sich das so ausgedacht. Kein Mensch hätte das so geplant, wie auch Gott in seiner Weisheit hat es wunderbar geführt. Gottes Weisheit, das möchte ich hier an der Stelle noch hinzufügen, Gottes Weisheit und damit auch die Errettung durch Jesus ist nicht mit dem physischen Auge, mit dem physischen Ohr und mit weltlicher Errungenschaft irgendwie zu fassen. Es ist einfach nicht möglich. Warum? Weil es eine komplett andere Welt ist. Gottes Reich, Gottes Welt ist nicht mit menschlichen, natürlichen, weltlichen Mitteln zu greifen. Es muss geistlich gerichtet sein, sagte uns die Schrift. Deshalb nochmal zurück zu diesem Lied. Ich fand es so wunderbar, das Kinderlied vorhin. Das richtige Auge, das richtige Ohr, sonst wirst du immer daneben stehen. Sonst hast du keine Chance. Gott hat es so geplant, dass seine Welt sich durch Jesus Christus mittels des Glaubens entfaltet, bei uns entfaltet. Und weil es nicht mit menschlichen physischen Augen und Ohren wahrgenommen werden kann, weil es nicht mit menschlichem Verstand und Intellekt zu erreichen ist, hat Gott beschlossen, auch die Predigt töricht zu gestalten. Das war ja der Vorwurf der Korinther an Paulus, nicht? Wenn du redest, das hört sich alles so flach an, irgendwie so billig. Sorry, Paulus hätte ja als Professor auftreten können. Natürlich hätte er. Er hätte alles Wissen gehabt, aber er hat sich bewusst entschieden. Er hat sich bewusst entschieden und hat gesagt, als ich zu euch kam, wollte ich nichts anderes wissen als nur Jesus, den Gekreuzigten. Er kam mit zitternden Knien. Er kam mit einer sehr einfachen Predigt. So wollte es Gott. Wisst ihr, und das ist das, was mich bei der Weisheit Gottes so begeistert. Wie viele Elende in dieser Welt würden sonst durchs Raster fallen? Wie viele Menschen, die in dieser Welt nichts gelten, verachtet sind, die sowieso schon ein Riesenproblem haben, hätten auch noch mit Gott ein Problem, weil seine Botschaft so hoch gestochen da oben irgendwo schwebt, da komme ich nicht mit? Nein, ist so nicht der Fall. Jesus Christus hat mal in Lukas 14 Folgendes gesagt. Da ging es um das Fest als Bild für das Mahl in seinem Reich, wo Menschen an den Tisch Gottes geladen werden. Er schickt also seine Jünger los und sagt, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Der Herr sprach, geh hinaus auf die Wege, an die Zäune, nötige sie, dass mein Haus voll wird. Habt ihr irgendwas von Schriftgelehrten und von Pharisäern und von Kaisern und Königen gehört in der Einladung dieses Königs, des Herrn? Nein. Ich lese etwas von Blinden, von Krüppeln, von Lahmen, von Armen. Gott hat sich entschieden, seine Botschaft töricht für die Welt töricht zu gestalten und in diese Botschaft vom Kreuz die vollkommene Weisheit Gottes verborgen hineinzulegen. Und erschließen tut sich das mit dem richtigen Auge, mit dem richtigen Ohr. Das heißt, wenn du es zulässt, dass der Geist Gottes in dein Herz hineinwirkt, wenn du es zulässt, dich vor Gott demütigst, dann wird Gottes Geist etwas Wunderbares in dir wirken. Er wird dein Herz öffnen für das Evangelium, für Jesus. Und du wirst anfangen, eine Welt zu sehen, die du vorher nie gesehen hast. Was glaubt ihr, wie häufig ich den Satz gehört habe? Da liest jemand die Bibel, kommt zu mir und sagt, ich verstehe gar nichts. Ich habe es ein paar Mal probiert, ich verstehe gar nichts. Dann fangen wir an zu beten. Der Mensch lässt sich auf Gottes Wirken ein, dann vergeht eine gewisse Zeit und dann kommt er und sagt, etwas Unwahrscheinliches passiert. Ich lese und plötzlich merke ich, da spricht jemand zu mir, als ob ich das wäre. Gottes Geist spricht in der Einfachheit der törichten Predigt von der Weisheit Gottes und damit von der Errettung in Jesus Christus. Ein natürlicher Mensch kann das nicht begreifen. Völlig unmöglich, Vers 14 sagt es nochmal, ein natürlicher Mensch nimmt es nicht an, geht nicht. Es ist eine andere Welt, es ist unmöglich. Wer nimmt es an? Damit kommen wir zum letzten Punkt. Gott hat es seiner Gemeinde, den Kindern Gottes, offenbart. In den Versen 10 bis 13, 15 bis 16 haben wir davon gelesen. Uns aber, schreibt der Apostel, hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wenn wir Gottes Geist erlauben, in unserem Herzen zu wirken, wenn wir uns dem öffnen, wenn wir uns Gott öffnen, dann wird sein Geist in uns wirken und er wird Geistliches uns eröffnen. Menschen, die Jesus Christus gehören, sehen und hören geistliche Dinge. Sie leben in Gottes geistlicher Realität, auch wenn sie vorübergehend mit beiden Beinen in diesem irdischen Leben stehen. Sie wissen um ihre himmlische Verbindung und sie lassen sich diese nicht von der Welt nehmen. Ihr Lebensziel ist sein Wille. Sie ringen und beten darum, Gottes Weisheit in ihrem Leben auch ganz individuell zu erfassen und danach zu leben. Ich möchte abschließen mit ein paar Gedanken zur Anwendung. Gott Jahwe, Gott der Bibel, ist allein weise. Er besitzt alle Weisheit, er muss nicht ansammeln, er muss nicht dazulernen, er wusste schon immer alles, bis ins kleinste Detail. Er ist allein weise. Und Jesus Christus ist die personifizierte Weisheit Gottes. Davon kannst du in Sprüche 8 nachlesen. Dagegen ist die Klugheit der Welt nur stümperhaft und töricht. Wisst ihr, alles, was Gott sagt und tut, ist unermesslich höher und bedeutender als alle Klugheit dieser Welt zusammengenommen. Das muss uns einfach klar sein. Gottes Weisheit offenbarte er uns durch die Schöpfung, durch die Erwählung seines Volkes, durch das Gesetz, durch Jesus Christus und den vollendeten Rettungsplan, durch den Bau seiner Gemeinde, durch die Vorbereitung des ewigen Jerusalem, in das er uns holen will. Ich komme zurück zum Titel der Predigt, Gottes geheimnisvolle Weisheit, echter Geheimtipp. An der Stelle also der Geheimtipp, falls du es noch nicht gefasst hast. Wer echte Weisheit lernen will, erfassen will, muss sich in Ehrfurcht vor Gott beugen. Da führt kein Weg dran vorbei. Sprüche 9, Vers 10 sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Lasst mich den Satz mal umdrehen in unsere heutige Zeit. Es ist keine Gottesfurcht, Land auf, Land ab zu sehen. Was bedeutet das? Null Weisheit. Wenn die Furcht Gottes der Weisheit Anfang ist und es fehlt die Gottesfurcht im Land, dann ist keine Weisheit mehr vorhanden. Wen wundert es, wenn Entscheidungen getroffen werden, da, wo man nur den Kopf schütteln kann? Wenn du ein Kind Gottes bist, lieber Bruder, liebe Schwester, möchte ich dir im Zusammenhang, im Kontext dieses Kapitels und der Korinther-Problematik zurufen. Bitte, bilde dir nichts auf dich selbst ein. Außerhalb von Jesus hast du einfach nichts. Alles, was du hast, hast du in ihm und mit ihm. Und das bedeutet, klammere dich an ihn. Lerne ihn besser kennen. Lebe mehr und aktiver mit Jesus. In ihm ist Gottes Weisheit verborgen, und zwar die vollkommene. Vergiss nicht, wer du warst. Vergiss nicht, dass du ein verlorener Sünder warst und dass du durch Gnade in Jesus gerettet bist, damit du dir nichts einbildest. Nehme Gottes Wort ernst. Öffne dich mehr und mehr Gott und seinem Geist. Er möchte in dir Wunderbares wirken. Und ich möchte dir auch sagen, lass dich nicht blenden von der Klugheit der Welt. Die hat im Reich Gottes einfach nichts verloren. Sie bedeutet da auch nichts. Wisst ihr, alle Doktortitel, alle Professorentitel und alles, was es da gibt, sind im Reich Gottes einfach nur nichts. Es sei denn, ja, lasst mich das ruhig mal hinzufügen, auch mit Paulus im Blick, es sei denn, es wird von Gottes Geist gepackt, veredelt, gereinigt und eingesetzt. Das Leben des Apostel Paulus zeigt, wie Gott auch solche Menschen gebrauchen kann. Aber nicht aufgrund seiner vorherigen Weisheit. Das hat er alles für Dreck geachtet, um Jesus Christus zu erkennen und zu fassen. Lebe und diene demütig im Bewusstsein des Reiches Gottes, lieber Bruder, liebe Schwester, und warte auf deinen Bräutigam. Er kommt bald. Noch ein Wort an dich, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Ich muss es einfach noch sagen. Und bitte erlaube mir diese saloppe Bemerkung. Um am Ende nicht ganz dumm dazustehen, musst du heute dich vor Gott demütigen und seine Weisheit für dich erschließen. Und das geht nur, wenn du dich demütigst und Jesus Christus in dein Herz aufnimmst. Vertraue dein Leben ihm an. Er wird dich zum Bürger des Himmels machen und dann wirst du auch du diese Weisheit Gottes, dieses gigantische Projekt für dich erschließen und hast die lebendige Hoffnung für den Himmel. Wir werden gleich hoffentlich noch ein Abschlusslied singen. Trotz der fortgeschrittenen Zeit. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Ich möchte auf die dritte Strophe besonders hinweisen. Da heißt es im Text, völlig sein eigen, nichts such ich mehr. Jesus erstillet all mein Begehr. Treu will ich dienen ihm immer da, bis ich gelang zur oberen Schar. Lass dich mitnehmen in dieses Lied. Ich möchte noch kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danken für dieses so gigantische Thema deiner Weisheit. Herr, ich weiß, es war stümperhaft und nur an der Oberfläche gekratzt heute. Und doch, Herr, will ich dich bitten, dass dein guter Geist es benutzt, um Menschen zur Anbetung zu führen, uns Christen zu erinnern, dass wir in Demut dich anbetend, ja, die anbetend dienen und Menschen, die dich noch nicht angenommen haben. Bitte, Herr Jesus, führe sie zu dir, zu Jesus, damit auch sie diese Weisheit Gottes für ihr Leben entdecken, Rettung für die Ewigkeit, ewiges Leben. Danke, dass du wirkst. Wir preisen dich. Amen.